derselben Daten wie dort. Nichts anderes. Steht hier L und nicht Log L, dann habe ich Kooperativität. Okay? Auf Kooperativität werden wir später noch eingehen, wenn wir den Hill-Plot, den Hill-Koeffizient uns ansehen werden. Aber das ist ein ganz, ganz... Wie bitte? Das ist also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den bitte wirklich im Hinterkopf behalten. Übrigens, was hier aufgetragen ist, der Wert L, die Ligandenkonzentration. Welche Ligandenkonzentration ist das? Was bedeutet L hier wirklich? Ich habe mein Protein, ich titriere jetzt meinen Liganden da hinzu. Welches L steht hier?
L total, oder?
Nee. Das freie L. Und das ist das große Problem. Ich hatte eben schon gesagt, dass diese kleine Gleichung, wie wir sie dort haben, uns sehr große Schwierigkeiten machen kann. Und das ist die Hauptursache an der ganzen Misere, dass das hier das freie L ist. Die Konzentration des freien Liganden in Gleichgewicht. Was ich natürlich weiß aufgrund meiner Ergebnisse, ist das L total, was ich ja zugegeben habe. Was ich aber für so eine Auswertung brauche, ist das freie L. Und da wird es dann kompliziert, weil dann muss man sich überlegen, unter welchen Bedingungen kann ich L total mit L gleichsetzen und so weiter. Und das ist der entscheidende Punkt der Sachen, der Berechnungen von KDs oder diesen Gleichgewichten extrem kompliziert machen kann. Wir werden nächste Stunde auch nochmal ein Verdrängungsgleichgewicht berechnen und da werdet ihr sehen, dass das sehr, sehr kompliziert durchaus werden kann. Also ist das freie, die freie Konzentration, die dort vorliegt. Jetzt haben wir uns diese zwei Sachen hier angesehen, aber es sind beides keine linearen Beziehungen. Man möchte natürlich eigentlich, um solche Sachen wie KD zu bestimmen, eine lineare Beziehung haben. Warum oder was ist besser, wenn ich eine lineare Beziehung habe, als hier aus dem Übergang, aus dem 0,5-Punkt oder sowas, den KD-Wert abzuleiten? Warum möchte ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas messe, eine lineare Beziehung haben? Irgendwelche Ideen, was daran so viel schöner ist? Ich meine, die Kurven sehen ästhetisch besser aus als nur eine Gerade, das ist völlig richtig. Also vom ästhetischen Standpunkt ist das vorzuziehen, aber vom thermodynamischen Standpunkt?
Vielleicht mit der ersten Ebene rausgehen, anhand der Steigerung des Y-Achsenabstands ist auch leichter
Klopfen verstanden. Ja, den Anfang habe ich nicht ganz verstanden.
Man kann leichter Werte herauslesen, also zum Beispiel die Steigung.
Ja, ja. Warum hilft es mir, wenn ich einen Wert über die Steigung berechnen kann? Was ist daran so viel besser?
Ich benötige theoretisch nur zwei Messwerte und kann dadurch alle
anderen. Ja, das Argument geht eher andersrum. Ich kann eine ganze Messreihe aufstellen und jeder Punkt hat natürlich einen gewissen Messfehler. Und der Messfehler wird jetzt umso weniger wirklich da hineingehen, wenn ich alle Punkte berücksichtige. Wenn ich jetzt meine Gerade durch die Punkte durchlegen kann, aus der Steigung dann meinen Wert bestimmen kann, als wenn ich hier einen einzelnen Punkt habe. Wenn ich hier nur einen einzelnen Punkt habe, ich den 0,5-Wert messe und sage, okay, bei der Ligandkonzentration ist halt das mein KD, dann beruht meine Bestimmung des KDs-Wert auf einer Messung, auf diesem einen Punkt bei 0,5. Wenn ich das aber irgendwie machen kann, dass ich eine Auftragung habe, wo ich 20 verschiedene Werte messe, und dass man einen linearen Zusammenhang gibt, dann kann ich natürlich darüber fitten und bekomme einen viel verlässlicheren, viel besseren Wert, weil alle Messpunkte letztendlich in meinen KD-Wert damit eingehen. Okay? Deswegen möchte man eigentlich immer eine Gleichung haben, wo ein linearer Zusammenhang herauskommt, auch wenn man sich sofort die Verteilung der Messpunkte ansieht oder ansehen kann. Wenn ich halt so etwas hier habe, wo ich hier einen Punkt habe, da einen Punkt, hier einen Punkt und da einen Punkt, dann kann ich natürlich eine Gerade durchlegen und das fitten. Aber dann sieht jeder sofort, naja, ob ich das so interpretieren kann, ist sehr zweifelhaft. Wenn ich jetzt nur einen Datenpunkt hier, oder wenn ich jetzt so zwei Datenpunkte hätte, den und den und der, der würde wahrscheinlich jetzt schon mal ganz gut aussehen, könnte ich das so durchlegen und hätte einen Wert. Aber wenn ich halt mehrere oder viel mehr Datenpunkte mit dazu nehmen kann und die streuen sehr stark, dann kann ich natürlich sofort sehen, dass die Messung nicht sehr verlässlich ist. Also man hat eine Qualitätskontrolle eigentlich sofort dadurch. Wie kriegen wir jetzt so einen schönen linearen Zusammenhang? Nun, aus unserer Gleichung, direkten Gleichung offensichtlich nicht, die werden wir also umbauen müssen. Und das jetzt einführen ist wieder mal Y und das nennen wir den Sättigungsgrad. Sättigungsgrad hat also nichts damit zu tun, wie man sich nach Mittagessen fühlt, sondern halt, wie das Ganze PL durch P total letztendlich aussieht. Also wir definieren, Y ist gleich PL dividiert durch P total. Und das ist unser PL dividiert durch P plus PL. Soweit klar, ne? Ich habe jetzt nur das P total aufgeteilt in P und P plus L. Das PL kann ich ersetzen, denn wir hatten ja oben die gleiche nur stehen, PL. Das ist gleich KA mal P mal L. Irgendwo da oben steht es, glaube ich, noch. Da ganz oben. Ne? Das kommt aus dem Massenwirkungsgesetz, einfach Massenwirkungsgesetz umgestellt, habe ich das. Ich kann also in meiner Gleichung das PL erstmal rauswerfen und bekomme dann hier eine Gleichung für Y. Das ist KA mal P mal L dividiert durch P plus KA mal P mal L. Ich habe das einfach nur zweimal dasselbe eingesetzt, also PL herausgenommen und kann jetzt einfach durch P hier dividieren, kann das P hier rausschmeißen und habe dann hier stehen KA mal L dividiert durch 1 plus KA mal L. Als weiteren Schritt dividiere ich die Gleichung nochmal durch KA und habe dann das folgende stehen. Hier oben bleibt mein L stehen. Hier bleibt 1 durch KA stehen plus L. Das kann ich schreiben als L dividiert durch KD plus L. All das ist natürlich auch noch keine lineare Gleichung, wir sind also auf dem Weg dahin. Aber bevor wir weitergehen, das Ganze in eine wirklich lineare Gleichung, den Sketchart-Plot, der nachher herauskommen wird, weiterentwickeln, machen wir einen kurzen Pause, um uns diese Gleichung noch ein bisschen anzusehen, ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was das eigentlich bedeutet. Denn das ist natürlich die zentrale Bindungsgleichung, die wir hier haben. Und es ist zum Beispiel, man muss sich, wenn man eine Protein-Ligand-Wechselwirkung messen möchte, dann sollte man sich sehr genau überlegen, in welchem Bereich man das Ganze misst. Und Bereich bedeutet hier, wie viel Ligand gebe ich dazu, relativ zu meinem KD-Wert. Und das ist ganz einfach zu verstehen. Wir können zum Beispiel uns ansehen, für L viel kleiner als KD, wenn ich also nur so viel Ligand hinzugebe, dass meine freie Ligandkonzentration kleiner ist als mein KD-Wert. Das bedeutet natürlich, ich muss ungefähr abschätzen können, wo mein KD-Wert natürlich auch ist, damit ich das Experiment durchführen kann. Wenn ich das habe, wie kann ich dann diese Gleichung hier vereinfachen? Genau. Ich kann das hier schreiben dann. Daraus folgt, dass Y ungefähr gleich L durch KD ist. Oder halt KA mal L. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr solche Art von Gleichungen habt, und ihr werdet das in der Kinetik noch sehr viel mehr bekommen, wenn ihr solche Art von Gleichungen habt, diese zu analysieren in Grenzbereichen, sich anzusehen, wenn ich jetzt bei sehr geringen Ligandkonzentrationen arbeite, dann kann ich das L gegenüber dem K vernachlässigen und dann bekomme ich so eine Gleichung, die einfacher zu interpretieren ist. Wir werden gleich das Umgekehrte machen, nämlich jetzt fragen, wie groß oder was passiert, wenn jetzt das L sehr viel größer als KD ist. Was passiert dann? Ja? Richtig. Daraus folgt dann, dass mein Y ist dann ungefähr gleich 1 oder erstmal L dividiert durch L und das ist dann gleich 1. Das ist, wenn wir quasi in der Sättigung arbeiten. Ist ja auch klar, wenn ich sehr viel dazugebe, dann arbeite ich in der Sättigung. Und den letzten Punkt, den wir hier noch aufführen sollten, für Kd gleich L, was gilt dann? Genau, das ist der Punkt, den wir vorhin auch schon debattiert hatten. Y ist dann gleich L dividiert durch 2L und das ist gleich 0,5. Warum ist es jetzt so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen? Nun, jetzt, wir haben jetzt Grenzfälle uns hier angesehen und man wird natürlich jetzt Versuchsbedingungen wählen, in denen man KD bestimmen möchte. Wie würdet ihr jetzt die Versuchsbedingungen wählen, wenn ihr das, den KD-Wert für eine Reaktion bestimmen möchtet? Was müsstet ihr dabei beachten aufgrund dieser Grenzfälle, die wir diskutiert haben? Wo würdet ihr messen? Welche Bedingungen würdet ihr versuchen zu wählen? Kann ich einen KD-Wert noch bestimmen bei sehr hohen Ligandenkonzentrationen? Nein. Also, was würde man machen? Ich würde versuchen, bei niedrigen Ligandkonzentrationen, freien Ligandkonzentrationen zu messen. Warum? Weil da habe ich einen linearen Zusammenhang. Da habe ich das, was ich möchte. Ich habe da einen linearen Zusammenhang. Wenn ihr euch die Kurve anseht, wie die aussieht, dann habe ich ja hier quasi jetzt mein Y gegen L aufgetragen. Und das sieht übertrieben jetzt ja so aus. Das heißt, hier oben, das hier wäre der Bereich für L viel größer als KD, weil KD würde ja hier sitzen. Das wäre mein KD, richtig? Und das hier, das wäre mein Bereich mit KD oder L viel kleiner als KD. Und ich habe hier einen linearen Bereich, das heißt, jede Zugabe, wenn ich also immer in gleichen Schritten meinen Liganden dazugebe, wenn ich in diesem Bereich hier bin, dann bekomme ich für die gleiche Zugabe eine lineare Antwort. Das heißt, mein System wird immer in der gleichen linearen Art und Weise für die gleiche Zusatz an Konzentration zunehmen. Was ich messe, muss ich halt sehen, ob es Fluoreszenz ist oder ein anderes Signal, ist ja egal. Hauptsache das Signal, was ich messe, nimmt linear zu meiner zugegebenen Ligandenkonzentration dann zu. Und das ist das, was ich möchte. Da kann ich was Vernünftiges messen. Während hier oben, wenn ich in diesem Bereich hier bin, ja, da muss ich schon, da bin ich im sehr, sehr flachen Bereich. Das heißt, da muss ich schon sehr viel Ligand dazugeben, überhaupt noch eine Änderung messen zu können. Ja, wenn ich allein von hier nach da gehe, habe ich so eine geringe Änderung. Ich habe aber eine große Ligandkonzentrationsdifferenz. Während hier es andersrum ist. Hier habe ich eine kleine Ligandkonzentrationsdifferenz, muss also nur wenig Ligand dazugeben, bekomme aber einen großen Unterschied in meinem Output-Signal. Ist der Punkt klar? Ganz wichtig für Messungen. Also, halten wir fest, L viel kleiner als KD, ideal für Messungen. Was häufig auch interessant ist, auszurechnen, wie viel Ligand brauche ich denn, um eine gewisse Sättigung zu erreichen? Sagen wir einfach mal, wir haben die Aufgabe, oder ihr habt die Aufgabe, auszurechnen, wie viel Ligand braucht man, um eine 90-prozentige Sättigung zu erreichen. Sättigung. Da muss ich natürlich jetzt überlegen, was ist gemeint mit Ligand? Die Gesamtkonzentration, die Gesamtmenge an Ligand, die ich hinzugegeben habe, da muss ich natürlich unterscheiden zwischen dem freien Ligand und dem bereits gebundenen Ligand. Gebundener Ligand ist einfach auszurechnen. Wie würde ich den Menge an gebundenem Ligand ausrechnen? Wenn ich die Vorgabe habe, dass ich eine 90%ige Sättigung habe.
Und du weißt ja die Konzentration von Protein.
Genau. Genau, also die gebundene Konzentration des Liganden ist einfach auszurechnen. Wie komme ich jetzt an die Menge des freien Liganden dran? Was ist denn 0,9? Deine Sättigung von 0,9 ist gleich welcher Buchstabe hier bei uns? Genau. Y gleich 0,9. Bedeutet also, das ist gleich L dividiert durch Kd plus L. Und damit habe ich eine Gleichung, wenn ich Kd kenne, die kann ich lösen und ausrechnen. Habe dann also hier dann stehen 0,9 mal Kd plus 0,9 mal L ist gleich L. Und die Ls kann ich offensichtlich zusammenfassen und habe dann hier stehen 0,9 mal Kd ist gleich 0,1 mal L. Und wenn ich das weiter ausrechne, dann bleibt dann halt stehen, L ist gleich 9 mal Kd. Das ist jetzt die freie Ligandenkonzentration, immer berücksichtigen. Also im Gleichgewicht muss ich eine 9-mal höhere freie Ligandenkonzentration haben, als mein Kd-Wert ist. Ich liege also dann ungefähr hier, kann ich auch sehen. Ich muss also deutlich über dem Kd-Wert liegen, damit ich hier in diese Sättigung überhaupt dann hineinkomme. Wenn ich halt eine 99%ige Sättigung haben will, kann jeder mal ausrechnen, wo wir dann sind, dann kommen wir zu sehr hohen Konzentrationen an freien Liganden. Jetzt sind viele Liganden, mit denen wir es zu tun haben, zum Beispiel auch irgendwelche kleinen Inhibitoren, Medikamente und sowas, haben eine unangenehme Eigenschaft. Welche unangenehme Eigenschaft haben sehr viele Liganden? Sie sind sehr hydrophob. Wozu führt das, wenn die sehr hydrophob sind? Ja?
Vielleicht gilt dann das Gleichgewicht für also Wasser-Essig-Lösungen, wie es ja bei uns der Fall ist, gilt wie Gleichgewicht, Kontanten und Gleichgewicht.
Ja. Doch, das gilt schon. So, das ist kein Problem. Aber stellen Sie sich vor, für einen wirklich hydrophoben Liganten wollen Sie, und der ist noch schwach, einen schwachen hydrophoben Liganten, wollen Sie eine 99%ige Sättigung eines Proteins erreichen. Ja?
Ja, da wir in Zellen wässriges Medium haben, ist es halt schwer, so eine hohe Konzentration zu erzeugen.
Selbst im Testtypchen erreichen Sie das nicht, weil Sie müssen Sie ja quasi 99 mal Kd freien Liganden dann irgendwo haben. Wenn Sie da ein Millimolaren Kd haben, da sind Sie ja schon im fast schon gesättigten Bereich, da haben Sie ja fast schon nicht mehr wässrige Lösungen, da haben Sie ein organisches Lösungsmittel vorliegen und die meisten Proteine mögen das halt nicht so besonders. Also das muss man auch immer wieder berücksichtigen, sich klar machen, wie hoch muss die Konzentration des freien Liganden sein, um überhaupt diese vollständig gibt es sowieso nicht, aber meinetwegen eine 99%ige oder 95%ige oder 90%ige Sättigung zu erreichen. Kann ich überhaupt so viel freien Liganden löslich überhaupt noch haben? Oder fängt der nicht an zu aggregieren und mein Protein fällt aus, weil es halt kein organisches Lösungsmittel mehr mag? Also sind alles Sachen, die man unbedingt bei solchen Dingen mit berücksichtigen muss. Wenn ich jetzt ausrechnen möchte, oder typischer Fall, wir haben einen Liganden und ich habe ein Protein. Das Protein hat eine Konzentration 200 Mikromolar. Ich möchte einen 1:1 Komplex machen. Wenn wir erstmal sagen, gut, Kd ist ungefähr 10 Mikromolar, gebe ich auch mal 200 Mikromolar genauso dazu. Also Konzentration Ligand, Konzentration Protein, das gleiche. Dann werde ich schon 1:1 Komplex haben. Wir rechnen jetzt mal aus, wie viel Komplex da wirklich vorliegt. Und wir werden sehen, dass es halt aufgrund dessen, dass wir immer ein Gleichgewicht haben, wir da sehr weit davon weg sein können natürlich, je nachdem, wie meine Gleichgewichtskonstante da wirklich liegt. Also, nehmen wir mal den Fall an, dass wir die Gleichung haben, Kd ist gleich P mal L dividiert durch PL. Und wir sagen, wir haben am Anfang L0, P0 als Konzentrationen und PL sei gleich x. Und die Frage ist, wie groß ist x? Also groß ist die Sättigung. Und das kann ich jetzt wieder in diese Gleichung einsetzen, wie wir es vorhin auch gemacht haben. Ich habe dann hier stehen mein Kd, das wäre mein L0 minus x mal P0 minus x dividiert durch x. Und dann kann ich das Ganze auflösen, habe dann Kd mal x, das ist gleich L0 mal P0, wenn ich das also jetzt hier ausmultipliziere, minus L0x minus P0x plus x². Und damit habe ich wieder eine schöne quadratische Gleichung, kann das zusammenfassen und habe dann nach ein bisschen Umstellen die folgende Gleichung dort stehen. X² minus Kd plus L0 plus P0 mal x plus L0 P0 ist gleich 0. Jetzt kommt wieder unsere berühmte PQ-Formel ins Spiel, quadratische Gleichung, Standardverfahren zum Lösen. Und dann bleibt hier stehen x 1, 2 ist gleich Kd plus L0 plus P0 halbe plus minus Wurzel aus Kd plus L0 plus P0 Quadrat Viertel minus L0 P0. Die Formel kann man immer wieder sehr leicht ableiten, die braucht man nicht auswendig lernen. Ich habe es jetzt nur mal hier hingeschrieben, weil jetzt können wir einsetzen. Jetzt können wir zum Beispiel ausrechnen, was passiert, wenn wir konkrete Zahlen einsetzen. Zum Beispiel, wir haben P0 gleich 200 Mikromolar. Ich habe L0 gleich 200 Mikromolar und Kd soll 10 Mikromolar sein. Und die Frage ist dann, wie viel ist wirklich gebunden? Wir haben jetzt quasi genauso viel Ligand wie Protein dazugegeben und jetzt würde man erste Näherung mal annehmen, wir haben einen 1 zu 1 Komplex. Die Frage ist, wie viel Komplex haben wir überhaupt? Wenn ich das einsetze, dann bekomme ich da heraus, x ist gleich 160 Mikromolar. Das heißt y, unsere Sättigung, das wäre jetzt 160 dividiert durch 200 und das wäre dann 0,8. Also 80% unseres Proteins sind tatsächlich dann nur gebunden. Also wir haben eine Sättigung von 80%, nur, obwohl wir 1 zu 1 hinzugegeben haben. Das bitte also immer wieder berücksichtigen. Das sind immer wieder ganz beliebte Fehler, die gemacht werden. Dass man meint, man hat halt einen 1 zu 1 Komplex, ist nicht der Fall. Wenn ich wirklich das Protein sättigen möchte, wenn ich also wirklich 99 oder 95% meines Proteins mit Ligand beladen möchte, dann muss ich sehr, sehr viel mehr Ligand hinzugeben. Und zwar je höher ich die Sättigung haben möchte, desto mehr Ligand muss ich dazugeben, eben aufgrund dieses flachen Verlaufes im sehr hohen Bereich, um an diese 1 heranzukommen. Und die 1 kann ich sowieso nicht erreichen, weil es halt nur asymptotisch da dran geht. Ist klar? Gut. Und wenn ich jetzt einen höheren, was würdet ihr jetzt machen, wenn ich diese Bedingung habe? Ich möchte das Protein wirklich sättigen. Ich kann mit der Ligandkonzentration nicht höher gehen, weil es meinetwegen hydrophob ist. Was müsste man dann machen als Ausweg? Ein bisschen schwierig, das ist. Das ist ein bisschen sehr schwierig, es gibt einfachere Sachen. Ja? Viel, viel einfacher.
Weniger Protein.
Genau. Ich nehme weniger Protein. Wenn ich also die Ligandkonzentration nicht erhöhen kann, muss ich weniger Protein nehmen. Bei derselben Ligandkonzentration bekomme ich einen höheren Sättigungswert. Ja, sehr gut. Also zum Beispiel, um das nochmal als Beispiel zu geben, für P0 gleich 20 Mikromolar, der Rest bleibt gleich, bekomme ich dann Y gleich 0,94. Das heißt, hier habe ich dann eine 94-prozentige Sättigung meines Proteins dann erreicht. Okay. Die Frage, wie viel Ligand man insgesamt hinzugeben muss, hatten wir ja schon diskutiert. Wenn ich also jetzt die Fragen stellen würde in irgendeiner Aufgabe, wie viel Ligand muss insgesamt hinzugegeben werden, um die und die Sättigung zu erreichen, dann müsste man halt, wie wir es vorhin besprochen haben, erst ausrechnen, 90% mal P0 gibt mir halt das, was an das Protein gebunden ist. Und dann müsste ich bei dieser Sättigung auch ausrechnen, wie viel freier Ligand vorhanden ist. Und dann könnte ich das addieren und wüsste halt, wie viel Ligand insgesamt dann vorliegt. So viel zu diesem kleinen Ausflug. Wir haben aber immer noch nicht eine lineare Auftragung. Da kamen wir mal her. Wir haben damit diese Gleichung abgeleitet, dass y gleich L dividiert durch Kd plus L sei. Aber das ist ja auch noch nicht linear. Wie kann man das also jetzt linearisieren? Nun, man kann das Ganze reziprok, den reziproken Wert nehmen. Also Frage, wie erhält man eine lineare Auftragung? Und was ich mache, dividiere einfach die gesamte Gleichung auf beiden Seiten 1 durch, nehme also den reziproken Wert und dann bleibt da stehen, ist gleich 1 plus Kd durch L. Aus unserer Standardgleichung abgeleitet, wo haben wir sie? Y, haben wir sie noch irgendwo? Sonst, also das ist hier abgeleitet aus Y ist gleich L dividiert durch Kd plus L. Wenn ich also diese Gleichung nehme, von der wir ausgegangen sind, hier auf beiden Seiten reziproken Wert nehme, komme ich halt dorthin. Und das ist jetzt ein linearer Zusammenhang, das kann ich auftragen. Und eine Auftragung sehe dann so aus. Beziehungsweise, was muss ich jetzt hier auftragen, was gegen was, damit ich hier einen linearen Zusammenhang bekomme? Nun, irgendeine Idee, ja? Ja, stimme ich zu. Gegen was?
1 durch L.
Genau. Wenn ich das mache, 1 durch Y gegen 1 durch L auftrage, dann bekomme ich eine Gerade. Die Steigung bei dieser Geraden wäre? Genau, und der Achsenabschnitt ist? Genau, also komme ich so etwas. Die Steigung hier. Also immer im Hinterkopf behalten, man kann auch etwas, einen linearen Zusammenhang dadurch erzwingen, indem man halt reziproke Werte aufträgt. Es muss einfach nur ein wirklich linearer Zusammenhang da sein. Ich kann 1 durch Y gegen 1 durch L auftragen und dann bekomme ich so etwas heraus und damit kann ich das Ganze dann auswerten. Aber das ist noch nicht das, was man tatsächlich macht. Man geht noch einen Schritt weiter. Und zwar kann ich, wenn ich diese Gleichung hier habe, mit y multiplizieren, dann bleibt hier stehen 1 plus y plus kd mal y dividiert durch L. Entschuldigung, 1 ist gleich. Und kann jetzt nochmal durch kd dividieren. Und dann bleibt hier stehen 1 durch KD ist gleich Y durch KD plus Y durch L. Und dann kann ich das nochmal leicht umformen, also umstellen. Und habe dann dort eine Gleichung stehen, Y dividiert durch L ist gleich 1 durch KD minus Y durch KD. Und das ist die Auftragung, die man verwendet. Auch hier kann ich das Ganze linearisieren in einer Auftragung. Da kann ich jetzt hier Y durch L auftragen gegen Y. Dann bekomme ich so eine Gerade heraus. Und hier ist die Steigung gleich minus 1 durch KD. Und diese Auftragungsart und Weise, diese Gleichung, das nennt man dann, oder dieser Plot, heißt der Sketchert-Plot. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also die meisten Analysen von Bindungsgleichgewichten in der Biochemie werden mit diesem Sketchert-Plot gemacht. Das kommt also ständig irgendwo in der Literatur vor. Frage setzt, um all das machen zu können, brauche ich offensichtlich Y und ich brauche L. Ich muss also den Sättigungsgrad und die Konzentration des freien Liganden bestimmen. Mit welchen Methoden kann man das machen? Wie kann ich rausfinden, wie viel von meinem Protein gebunden ist oder von meinem Liganden gebunden ist? Denn wenn ich weiß, wie viel P0, wie viel L0 ist und ich weiß, wie groß meine Komplexkonzentration ist, weiß ich natürlich auch so automatisch, wie groß die freie Ligandenkonzentration ist. Das kann ich dann ausrechnen, ne, Massenhaltung. Irgendwelche Ideen, wie man das jetzt, welche Parameter man mit welchen Methoden messen kann, um irgendwas jetzt hier bestimmen zu können? Eine Methode, wie man Protein-Ligand-Wechselwirkung misst, haben wir schon besprochen. Die müsste euch jetzt einfallen. Die haben wir schon 37,5 Mal gehabt. Grob gerechnet. Nun? Welche Methode ist so die standardthermodynamische Methode, um die Wechselwirkung, ja? Genau, ITC. ITC gibt es allerdings hauptsächlich das Delta H und dann indirekt auch das K und dann kann ich das Ganze ausrechnen. Es gibt auch noch andere Methoden, mit denen man das machen kann. Im Prinzip kann ich jeden physikalischen Parameter messen, der sich durch Komplexbildung ändert. Und das kann, ja? Ja, genau solche Methoden macht man. Man nimmt zum Beispiel viel Fluoreszenz. Wenn ich zum Beispiel ein Tryptophan in der Bindungstasche meines Proteins habe und Tryptophane fluoreszieren, ist die einzige, oder Tyrosin fluoresziert auch noch ein bisschen, aber Tryptophan vor allem in Proteinen, und jetzt mein Inhibitor genau in die Bindungstasche bindet, dann wird die chemische Umgebung meines Tryptophans verändert, nämlich in der einen Seite ist es in der wässrigen Phase, im nicht gebundenen Zustand, jetzt ist es mehr im hydrophoben Bereich, und das kann man sich dann ansehen, werdet ihr auch noch die Theorie dazu dann lernen. Wenn ich das aus dem wässrigen Phase in den hydrophoben Bereich hineinbekomme, dann wird sich die Fluoreszenz, das Fluoreszenzspektrum zum Blauen hin verschieben. Ich bekomme also eine Verschiebung der Wellenlänge der Fluoreszenz meines Tryptophans aus bestimmten Gründen. Das kann ich messen. Unter Umständen kann auch mein Inhibitor oder mein Ligand, wer auch immer da bindet, die Fluoreszenz des Tryptophans quenchen. Das heißt, ich kriege dann vielleicht weniger oder entquenchen. Auch das ist vielleicht möglich. Ich bekomme dann mehr Fluoreszenz. Also Fluoreszenzspektrumveränderungen sind sehr beliebt. Und im Spektrum ist ja quasi die Intensität gegen Wellenlänge. Und sowohl die Intensität als auch die Wellenlänge kann sich verändern. Also das kann ich auf jeden Fall machen. Ein ganz beliebter Faktor ist auch die sogenannte Fluoreszenzanisotropie. Ganz, ganz wichtige Methode. Werdet ihr dann noch im Detail auch kennenlernen in den weiteren Methodenvorlesungen, die wir dann haben. Bei einer Fluoreszenz-Anisotropie-Methode strahlt man linear polarisierten Licht ein. Wenn ich also auf meine Probe linear polarisiertes Licht draufstrahle, mein Fluorophor, und zwar ein kleines Molekül, nehmen wir mal an, kleines fluoreszierendes Molekül, das absorbiert jetzt. Was wäre eure erste Erwartung für die Fluoreszenz? Wie würde die wohl aussehen? Also ich strahle linear polarisiertes Licht ein, mein Fluorophor absorbiert jetzt dieses Licht und strahlt das dann nach einer gewissen Zeit, Lebensdauer der Fluoreszenzzustände sind so im Nanosekundenbereich, wird diese Fluoreszenz wieder abgestrahlt. Was lässt sie über die Fluoreszenz dann vermutlich aussagen oder was wäre eure Vermutung? Erste Annahme, nullte Näherung. Irgendeine Idee? Was wird wohl damit passieren? Ich strahle linear polarisiertes Licht ein. Der E-Vektor schwingt nur in einer Richtung. Was kann ich wohl über die Polarisation meiner Fluoreszenz aussagen? Was würdet ihr vermuten? Ja? Irgendjemand? Ja?
Dass wir linear polarisiert
aussehen. Richtig, das wäre die Vermutung. Die ist allerdings nicht so. Und zwar liegt es an Folgendem. Wenn ich linear polarisiert einstrahle, würde ich, haben Sie vollkommen recht, in erster Näherung erwarten, ich bekomme auch ein linear polarisiertes Fluoreszenzsignal heraus. Allerdings hatte ich ja gerade gesagt, dass die Fluoreszenz ungefähr so ein paar Nanosekunden Lebensdauer hat. Das heißt, bleibt das Fluorophor in dem elektronisch angeregten Zustand. Was passiert während dieser Zeit? Während dieser, sagen wir mal, was weiß ich, 8 oder 10 Nanosekunden?
Dreht sich.
Richtig. Mein Fluorophor dreht sich. Und da ja meine Absorptions- und Emissionsdipolmomente natürlich an das Protein oder an das Molekülgerüst gekoppelt sind, wird sich auch die Abstrahlrichtung, je nachdem, wie mein Molekül sich in der Lebensdauer des Fluoreszenzzustandes dreht, auch wieder verändern. Die Abstrahlrichtung ist immer noch, oder die was rauskommt, immer noch linear polarisiert. Das ist schon vollkommen richtig. Aber typischerweise machen unsere kleinen Moleküle kein Wasserballett, das heißt, die drehen sich nicht alle in dieselbe Richtung, sondern alle machen das, was sie wollen. Das bedeutet, jeder dreht sich in irgendeine andere Richtung. Und wenn ich dann natürlich über die gesamte Küvette summiere, dann haben die sich natürlich in alle anderen Richtungen gedreht und damit habe ich meine Vorzugsrichtung quasi verloren. Okay? Wenn ich jetzt aber dieses Fluorophor, dieses kleine Molekül, an ein großes, dickes Protein binde, was wird man dann erwarten? Genau, jetzt habe ich das Große, was sich weniger dreht. Das heißt, ich erwarte, dass ich mehr eine Polarisationsvorzugsrichtung messen kann. Genau das ist, was man dann sieht. Da macht man es halt andersrum. Man nimmt den Liganden, der halt sich schnell dreht und titriert jetzt das Protein dazu. Man sieht dann genauso einen Anstieg der sogenannten Anisotropie, eine Bindungskurve und daraus kann man das dann messen. Also das sind alles Sachen, die man machen kann. Man kann Filterbindungsassays messen. Ich kann also, oder radioaktive Assays, ich kann einen Komplex bilden und dann eine Gleichgewichtsdialyse machen. Also ich muss irgendeinen Parameter messen. Ich kann auch NMR nehmen. Ich kann die chemische Verschiebung von Resonanz nehmen und zu sehen, ist das komplex oder ist das freier Ligand. Und all diese Sachen kann ich halt machen. Ich muss immer halt einen physikalischen Parameter messen, der mir letztendlich angibt, wie viel von unserem Protein gebunden ist und wie viel nicht. Da gibt es viele, viele Methoden und diese Methoden zu lernen, das wird dann Teil des BPC 3 sein und auch im Masterprogramm wieder mit Advanced Methoden dann natürlich das dann weiter fortgeführt werden. Ein Punkt ist noch sehr wichtig für heute. Was passiert, wenn ich einen sehr, sehr stark bindenden Liganden habe? Wenn meine Bindungskurve also so aussieht, was kann ich in dem Falle machen, um meine Bindungskonstante trotzdem zu bestimmen?
Ja? Man
kann den konkurrierenden Liganden verwenden. Genau. Mit meinem Verdrängungsassay. Hatten wir schon mal besprochen in unserem Paper, wo wir die ITC zum ersten Mal hatten. Das sind Verdrängungsassays, ganz wichtig. Wir werden das nächste Mal dann durchrechnen, wie das aussehen wird. Und da werdet ihr dann sehen, dass das Ganze zum Teil recht kompliziert werden kann, solche Verdrängungsassays. Halten das also mal fest. Solche Verdrängungsassays sind übrigens auch zum wirklich Screen der pharmazeutischen Industrie sehr, sehr wichtig. Wir hatten eben schon die Fluoreszenzanisotropie ganz kurz angerissen und besprochen. Wenn ich jetzt so eine ganze Bibliothek von 1 Million Bausteinen durchscreenen möchte, dann möchte ich natürlich eine sehr sensitive Methode haben. Und Fluoreszenz ist eine sehr, sehr sensitive Methode. Da brauche ich also relativ wenig Ligand, ich brauche relativ wenig Protein dafür, ideal geeignet, die Messung ist sehr schnell. Also wunderbar, um ganze Bibliotheken halt durchzuscreenen. Dummerweise sind die wenigsten Moleküle, Liganden, die ich halt habe, fluoreszieren selber. Jetzt kann ich natürlich hingehen und meine gesamte Bibliothek erstmal mit Fluorophor markieren. Hat den gewaltigen Nachteil, dass das Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte dauern würde. Und zweitens werde ich natürlich durch das Bindungsverhalten meiner Moleküle stark verändern, wenn ich plötzlich irgendwas Großes, Hydrophobes noch an meinen Liganden dran baue. Möchte ich also nicht. Das heißt, wie wird das gemacht? Man braucht einen Liganden, der fluoresziert, der ungefähr so im mittleren Bereich bindet. Und dann kann ich halt Verdrängungsassays mit allen anderen Komponenten machen und dann sehen, durch Messung der Fluoreszenzanisotropie, wann kann irgendein Ligand meinen fluoreszierenden Ligand wieder aus der Bindungstasche rausschmeißen. Ich brauche also nur einen wirklich fluoreszierenden und bindenden Liganden, dann kann ich über Verdrängungsassays ganze Bibliotheken durchscreenen und damit neue und interessante Moleküle finden. Also auch von Durchführung, wie man kleine Inhibitoren oder neue Medikamente findet, eine extrem interessante Geschichte. Gut, das reicht dann für heute. Wir sehen uns dann gleich nochmal für die Literatur.